Na Logo,
der Logo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Na Logo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement. Hier berichten wir regelmäßig über jugendrelevante Themen. Mein Name ist Sam und ich freue mich, dass ich heute Sarah Bertolo begrüßen darf. Hallo Sarah.
Hallo Sam.
Sarah und ich sprechen heute über sexuelle Bildung und Menstruation und dafür möchte ich dich gerne zuerst fragen, Sarah, was machst du eigentlich?
Aha.
Ich bin Sexualpädagogin, seit Samstag frisch zelebriert und studiere auf der Uni Graz Erziehungswissenschaft. Und genau, das ist so mein Beruf, in dem ich jetzt seit Dezember arbeite und mich mit ganz vielen spannenden Themen auseinandersetzen darf.
Herzliche Gratulation, gerade frisch abgeschlossen. Wie geht es dir damit?
Danke. Ja, das bedeutet mir sehr viel. Das war was ganz was Großes für mich, diesen Lehrgang machen zu dürfen. Und ich bin sehr froh, dass ich das jetzt abgeschlossen habe und jetzt in jedem Feld arbeiten darf und mich sehr kompetent und ausgebildet fühle. Also ja, yeah, I'm ready.
Und du arbeitest bei einer Organisation, die heißt Lebenslust.
Genau, abgekürzt ist es LIL, ist ein bisschen leichter. LIL hat das Büro in der Peinlichgasse. Ganz lustig oft. Und ja, wir sind eine Organisation, ein Verein, der zu unterschiedlichen Themen arbeitet, natürlich ganz viel zu sexueller Aufklärung und wir machen Workshops in Schulen und Beratungen für Jugendliche unter 30, sind die gratis und auch Fort- und Weiterbildung für erwachsene Personen, für PädagogInnen und Einzelbegleitungen mit Kindern, die stationär untergebracht sind. Also immer ein sehr breites Themenfeld, in dem wir arbeiten dürfen.
Was sind da eure Ansätze oder wie würdest du sexuelle Bildung beschreiben?
Sexuelle Bildung ist ein voll großer Begriff. Grundsätzlich ist es so der Dachbegriff für Sexualpädagogik. Und da fällt alles rein vom kindlichen Sein, von der kindlichen Sexualität bis hin zur Erwachsenensexualität. Also es ist auf der einen Seite Präventionsarbeit, Kinder zu bestärken, Grenzen zu setzen, über Gefühle reden zu können. Das ist so zu Beginn im Kindergartenalter schon oft Thema. Erkundung des eigenen Geschlechts, Erkundung des anderen Geschlechts. Und dann natürlich in der Pubertät und in der Zeit, wenn man ein bisschen älter wird, dass man uns mit den Themen Aufklärung, Verhütung, Identität und Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Und im Erwachsenenalter dann alles, was da noch mitschwingt, sexuelle Orientierung, Sexualität im Alter ist ein großes Thema für uns. Also wir decken da ganz viel ab. Von ganz klein bis ganz alt sind wir überall dabei eigentlich. Das ist so sexuelle Bildung.
Und in welchem Setting seid ihr da, wenn die Zielgruppe so groß ist? Also geht ihr da in Kindergärten, Schulen? Wie kann man sich so einen Arbeitsalltag von dir vorstellen?
Mein Arbeitsalltag ist für unterschiedlich. Also Kindergärten und Schulen, Volksschulen decken wir gerade nicht ab. Aber wir sind hauptsächlich in Mittelschulen dann unterwegs. Und der Arbeitsalltag von mir kann sein, dass ich einen Schulworkshop in Leibniz zum Beispiel mache und dann in die Mittelschule fahre mit einer Kollegin oder einem Kollege von mir und dort 5 Stunden mit Jugendlichen zu unterschiedlichen Themen arbeite. Und die Jugendlichen sich das auch aussuchen dürfen, je nachdem, was in der Klasse gerade da ist. Oder wir haben Beratungen danach. Das bedeutet, dass Personen zu uns ins Büro kommen mit Fragen, die sie haben. Und wir schauen, dass wir die gemeinsam auflösen können. Das gehört auch so dazu, zu meinem Arbeitsalltag gerade. Genau. Und bei den Einzelbegleitungen arbeiten wir mit Kindern für längere Zeitraum. Die kommen entweder zu uns oder wir fahren zu denen. Wir begleiten sie spielerisch mit Methoden zu dem Thema Sexualität.
Und wenn du jetzt in die Region, also du bist in den Regionen unterwegs in der Steiermark und auch in der Stadt Graz, vermute ich mal. Gibt es da ein Land-Stadt-Gefälle inhaltlich oder gibt es da unterschiedliche Ansätze oder merkst du einfach einen Unterschied, wie die jungen Leute das Thema angehen?
Es ist schon unterschiedlich auf jeden Fall. Die städtischen Schulen sind oft viel aufgeregter und lauter. Die sind mit dem Thema vielleicht schon mehr befasst, weil sie es vielleicht schon früher irgendwie kennengelernt haben. Und die ländlichen Schulen sind manchmal ein bisschen schambehafteter, da ist das alles noch ein bisschen versteckter und das ist nicht ganz so einfach, darüber zu sprechen. Wir versuchen dann, je nachdem, wie die Klasse drauf ist, Methoden zu finden, um sie ein bisschen aus der Reserve zu locken. Aber genau, es gibt auf jeden Fall für uns einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Aber ist alles okay, wir haben zum Glück genug Möglichkeiten, mit allen Jugendlichen zu arbeiten, egal ob laut oder leise.
Und gibt es sonst noch andere Klischees, auf die du triffst während deiner Arbeit oder während so einem Workshop?
Klischees, auf die ich treffe während meiner Arbeit, ist grundsätzlich wahrscheinlich der Begriff Sex. Der macht voll viel auf. Und wenn ich jetzt mich beschreibe und sage, ich bin Sexualpädagogin, ist voll viel, ist, dass Personen hören dieses Wort Sex und das mit ganz vielen Dingen schon verbinden. Und manchmal sind schöne Dinge, manchmal sind so ein bisschen verstörendere Dinge vielleicht. Genau, es dreht sich nicht alles nur um Sex tatsächlich. Aber wenn wir in unserem Büro viel über Kondome und über Verhütungsmittel sprechen, sprechen wir über ganz viele andere Dinge. Und Sex beinhaltet so viel mehr als nur den Sex an sich. Was ist Sex überhaupt? Das ist, glaube ich, ein Klischee, mit dem wir oft arbeiten. Und gerade für Jugendliche ist es natürlich oft interessant, weil Sex ist interessant. Das ist was Aufregendes und Spannendes. Genau.
Und wenn man so jetzt an die letzten Jahre denkt oder vielleicht an deine oder unsere Jugend, wir sind ja ähnlich alt, bemerkst du da eine Veränderung oder hast du da eine Veränderung bemerkt jetzt, wo du selbst Sexualpädagogin bist? Gibt es da jetzt andere Methoden oder andere Zugehensweise?
Die Aufklärung in meinem Alter, ich bin jetzt 28 Jahre alt, hat wahrscheinlich über Dr. Sommer stattgefunden. Kennst du Dr. Sommer?
Mhm.
Ja,
Natürlich.
Bravo, Dr. Sommer, der hat mir die ersten Nacktbilder gezeigt. Und dann ganz viel, genau, vielleicht nur über Zeitschriften oder so, kann ich mich erinnern. Und das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen von Social Media abgelöst worden. Genau. Wo wir den Zugang, glaube ich, noch nicht so gehabt haben. Wie hast du Aufklärungsarbeit erfahren?
Ja, bei uns war tatsächlich ein Sexualpädagoge an der Hauptschule damals, Mittelschule jetzt, der hat mit uns gearbeitet und das habe ich noch so klar in Erinnerung, weil es war so interessant und also wir waren alle sehr interessiert an dem Thema natürlich und unsere Klassenvorständin hat den dann gleich spontan noch für einen weiteren Tag gebucht, weil wir so eine interessierte Klasse waren. Und er hat schon coole Methoden mit uns gemacht, so eine anonyme Fragebox, an die kann ich mich erinnern. Und so Aufstellspiele und also der hat das irgendwie ganz cool heruntergebrochen. Das war so ein älterer Dude und der war ziemlich locker drauf und hat das echt voll gut gemacht, also ich hab's voll positiv in Erinnerung. Ja. Zum Glück, ja, da war ich so 12 oder so. Und sonst auch ja Magazine. Meine Mama hat einmal was gesagt, aber es war eher so ja, klassisch im Land, so ein paar Kommentare oder so, eben wie ich dann meine Menstruation bekommen habe. Ja, da hast du halt Binden und OB.
Das ist
weh. Ja, aber also. Ja, ich hatte das Glück, dass wir da eben jemanden hatten, der bei uns an der Schule war, ja.
Okay, fortschrittlich. Das freut mich voll für dich. Das ist super, dass du das Angebot damals schon gehabt hast. Ich glaube, es war vor 10, 15 Jahren noch nicht so gängig. Genau, dass Personen so eine Aufklärungsarbeit bekommen. Und ich glaube, Personen sagen oft, das verändert sich, der Thema zur Sexualität oder der Zugang zur Sexualität verändert sich bei Jugendlichen. Und ich beobachte aber, dass das, glaube ich, gar nicht so ist, weil es sind bei den Jugendlichen nur immer die gleichen Fragen relevant, wie sie bei uns relevant sind. Wie groß muss ein Penis sein? Wie oft muss man Sex haben? Tut Sex weh? Wann habe ich den ersten Kuss? Wann bekommen Personen die erste Menstruation, erste Regelblutung? Das sind alles Fragen, die wir uns genauso gestellt haben. Also ich glaube, es ist egal, in welchem Zeitalter Personen aufwachsen. Wichtig ist nur, wie man sie aufklärt und wie man sie begleitet. Und je früher, desto besser. Je früher man damit in Berührung kommt, desto leichter geht es einem damit, damit umzugehen und auch Sprache dafür zu haben. Ganz oft geht es darum, Sprache zu bekommen, um über Dinge sprechen zu können. Und natürlich, je früher man es lernt, über Dinge relativ enttabuisiert zu sprechen, desto leichter fällt es einem dann. Und ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied zu unserer Generation, dass das noch viel schambehafteter ist oder bei einigen natürlich nicht bei allen. Und in der jetzigen Generation über Social Media schon sehr viel aufgemacht wird und Dinge schon viel normaler sind, als sie das bei uns zum Glück waren. Aber ja, Jugendliche sind trotzdem noch immer gleich jugendlich, wie wir jugendlich waren. Und es ist völlig in Ordnung, immer die gleichen Fragen zu haben, wie wir sie gehabt haben. Wichtig ist nur, dass man ihnen gute Antworten gibt, richtige Antworten gibt und leicht zugängliche Informationen schafft. Das ist, glaube ich, für Jugendliche cool.
Und du sagst, es gibt jetzt mehr Angebote als früher. Gibt es noch etwas, das noch fehlt in dem System zum Thema sexuelle Bildung oder Aufklärungsarbeit? Oder wahrscheinlich gibt es immer noch mehr zu tun?
Was fehlt in der sexuellen Bildung? Wahrscheinlich der frühe Zugang dazu. Man geht davon aus, dass Personen sich mit Sexualität beschäftigen, wenn sie in der Pubertät sind. Es ist dann aber oft ganz hilfreich, mit Personen schon vorher drüber zu sprechen und auch im Kindesalter natürlich nicht über Erwachsenensexualität zu sprechen, aber über so Dinge wie Gefühle und Grenzen, um Präventionsarbeit zu leisten. Und das wird manchmal nur übersehen, dass auch in der Elementarpädagogik schon voll viele Ansätze da sind oder voll viele Methoden möglich wären, um Kinder darin zu bestärken, in deren Gefühlen und in deren Sein, um danach Sexualität, Erwachsenensexualität auch leichter zu machen, leicht zugänglicher zu machen. Ich glaube, das ist was, wo wir noch auf jeden Fall Aufholbedarf haben. Und die Aufklärung in Schulen. Also wir haben so eine lange Warteliste bei Schulen, das heißt, es gibt krass viel Nachfrage, aber wir können das leider nicht abdecken. Keine Organisation in Graz kann es abdecken. Und so würde ich mir wünschen, dass alle Jugendlichen die Möglichkeit haben, Sexualaufklärung zu kriegen.
Und also viele Personen meiner Generation oder auch ältere Personen haben jetzt von den Eltern nicht so viel mitbekommen auf dem Weg, was sexuelle oder Sexualität betrifft. Welche Tipps hättest du für Mamas oder Papas? Wie kann man das Thema angehen, wenn es dann aufkommt? Oder wenn du schon sagst, man kann es schon sehr früh thematisieren, wie würdest du oder was würdest du einem Erziehungsberechtigten oder einer Erziehungsberechtigten raten?
Für Erziehungsberechtigte ist es, glaube ich, wichtig, sich mit der eigenen sexuellen Biografie auseinanderzusetzen, weil je schamloser ich darüber sprechen kann, desto leichter fällt es mir, mit meinem Kind darüber zu sprechen. Und natürlich, wenn für mich Themen sehr schwierig sind oder gar nicht besprechbar sind, wie soll es dann mein Kind lernen und wie soll ich mit meinem Kind dann damit umgehen? Also ich glaube, für Erziehungsberechtigte ist wichtig, sie selbst weiterzubilden und sie selbst mit eigenen Themen auseinanderzusetzen und dann das Kind einfach so leicht und locker zu begleiten, wie es da ist. Kinder sind sehr schlau und Kinder sind sehr einfach teilweise und die stellen manchmal Fragen, einfach um auf diese Frage eine Antwort zu bekommen. Und es ist manchmal voll überfordernd für Personen, die Kinder haben, das verstehe ich ja, aber hin und wieder wollen sie Fragen nur so beantwortet bekommen, wie sie stellen. Und da gibt es großartige Bücher dazu, die das voll schön illustrieren, die voll die weiche, angenehme, kinderfreundliche Sprache haben, ohne Themen aufzumachen, die vielleicht schon zu viel wären. Also ich glaube, mit Bildern zu arbeiten, mit Büchern zu arbeiten, kann voll helfen und kann die Erziehungsberechtigten unterstützen, damit sie selber nicht alles einleiten müssen, sondern die Kinder ein bisschen dorthin leiten oder die Kinder können sie Informationen dann auch selber holen, indem sie Bilderbücher anschauen und dann explizit nachfragen und dann kann ich das als Erziehungsberechtigte ja gut beantworten. Also ich glaube beides, die Arbeit mit mir und auch die bewusste Auseinandersetzung mit meinem Kind und den Themen, die da sind, ist für Erziehungsberechtigte voll wichtig.
Okay, also das sind schon mal gute Tipps, wenn ich selber ein Kind habe. Ich kann mir vorstellen, wenn ich einfach überhaupt nicht in dem Feld bin, dass es trotzdem herausfordernd ist oder auch, was ich mir auch vorstellen kann, dass es schwierig ist, zum Beispiel als Papa über zum Beispiel Menstruation oder sowas zu sprechen, wenn dann die Tochter daherkommt und dazu Sachen wissen will oder man selber das Bedürfnis hat, einfach darüber früh genug aufzuklären. Das wäre auch schon die Überleitung zum nächsten Thema, über das ich gerne sprechen würde, und zwar das Thema Menstruation. Das hatten wir bis jetzt noch nicht so im Podcast. Hast du da ein paar Facts? Hast du auch vorher schon gesagt, dass das eine Frage ist, die von den Jugendlichen kommt? Wann ist es normal? Was ist normal? Was ist das überhaupt?
Die Menstruation, genau. Für viele ist der Begriff ja viel schwierig. Die Menstruation ist ja auch die Regelblutung oder die Periode. Manche sagen Erdbeerwoche dazu. Genau, die Menstruation ist die Blutung, die einsetzt bei weiblichen Personen zwischen 9 bis 16. Das ist so ein bisschen Richtwert, bei manchen früher, bei manchen noch später. Da gibt es kein Normal. Das ist so das Alter, wo das beginnt. Und damit kommen natürlich voll viele Fragen. Ich kann mich erinnern, dass bei mir das auch extrem überfordernd war. Ich habe null Informationen gehabt und dann habe ich da so ein Tampon in der Hand gehabt und ich habe gar nicht gewusst, wohin damit. Also da über die Anatomie des Körpers Bescheid zu wissen und zu wissen, wie viele Öffnungen hat ein weiblicher Körper. Und die Harnröhre ist nicht gleich der gleiche Eingang wie zur Vagina. Das sind Themen, die SchülerInnen manchmal auch beschäftigen. Kann ich aufs Klo gehen, währenddessen ich ein Tampon in mir habe? Genau, solche Dinge versuchen wir aufzuklären. Genau, und da gibt es dann natürlich ganz viele unterschiedliche Periodenprodukte und ganz viele Dinge, die man bedenken kann, wenn man die Periode hat. Wie gehe ich damit um? Was brauche ich? Wie geht es meinem Körper? Warum hat man überhaupt die Periode? Und was mache ich dann, wenn sie einsetzt? Genau, das sind so Fragen, die wir klären in Workshops.
Ja, und was habt ihr alles dabei an Periodenprodukten? Hat sich ja zum Glück so viel getan in den letzten Jahren. Sehr spät, finde ich. Also es gab ja lange, lange Zeit nur Binde und Tampon und mittlerweile gibt es ja mehr. Was habt ihr da dabei bei den Workshops?
Wir haben eine Riesenbox dabei, die ist auch super spannend für SchülerInnen immer, die gefüllt ist mit Tampons jeder Form und Größe, mit Binden, tatsächlich auch schon waschbare Binden, die man wieder benutzen kann, mit der Menstruationstasse, super spannend auch für SchülerInnen, die kennt man noch nicht so. Wir haben dabei die Femdisc, das ist jetzt ein neueres Periodenprodukt, die sehr ähnlich funktioniert wie die Periodentasse. Dann die Periodenunterwäsche, genau, die verwendet werden kann, wenn die Personen sie nichts einführen möchten oder wenn es einfach als Unterstützung noch verwendet wird. Genau, das sind, glaube ich, so hauptsächlich Periodenprodukte.
Gibt es dann Produkte, die, oder was sind die Vor- und Nachteile von den Produkten?
Die Vor- und Nachteile der Produkte, ich glaube, es gibt gar keinen Vor- und keinen Nachteil. Es gibt je nachdem, wie die Personen das selber brauchen. Schwämme habe ich übrigens vergessen. Es gibt da Periodenschwämme, die man sich einführt. Vor- und Nachteile, je nachdem, wie die Personen das gern haben für sich selber. Natürlich gibt es Menschen, die sie weniger gern was einführen oder das auch vielleicht gar nicht können, aufgrund von unterschiedlichen Funktionen des Körpers. Und dann die Frage der Nachhaltigkeit und gleichzeitig auch die Frage der Kosten. Periodenprodukte kosten voll viel und es ist nicht für jede Person zugänglich. Deswegen großartig, dass es in ganz vielen Schulen schon Menstruationsboxen gibt, wo Periodenprodukte gratis entnehmbar sind. Es fördert aber auch noch voll oft in Schulen oder in öffentlichen Toiletten. Das ist auch so mit der Kostenfrage, was kann ich mir leisten? Und für jüngere Personen merken wir, dass es sehr oft einfach die Binden sind, die am Anfang sehr angenehm sind und dass man sie dann so ein bisschen herantastet und das, was gibt es noch, wie wohl fühle ich mich, mir etwas einzuführen und was passt für mich und meine Schmerzen vielleicht auch.
Thema Schmerzen, habt ihr da auch Tipps dabei für die SchülerInnen?
Die Schmerzen während der Periode, jeder hasst sie. Ja, unterschiedlich. Wir sagen sehr oft, die Wärmflasche ist ein großer, großer Freund. Manche mögen es sich zu bewegen, andere wiederum mögen das überhaupt nicht und es hilft ihnen sehr, einfach zu liegen. Und für manche ist es einfach eine Tafel Schokolade oft, die Stimmung vielleicht ein bisschen hebt. Ob es die Schmerzen vergehen lässt, weiß ich nicht, aber wenn es so hilft, ist auch okay.
Es gibt ja da verschiedene Zyklusphasen. Wie kündigt sich die Periode an? Also wie merkt man das vorher?
Die Periode kündigt sich meistens an und ganz viele Personen leiden dann unter PMS, das ist das prämenstruelle Syndrom. Das sind tatsächlich 45% der Personen, die PMS verspüren. Natürlich ist es auch viel schwierig, diese Zahl zu erheben. Genau, und PMS kommt mit ganz viel, was vielleicht für manche Personen unangenehm ist. Es sind Hormonschwankungen, wo man sich traurig fühlt oder wütend ist oder irgendwas dazwischen. Und es kann sein, dass man Schmerzen hat, dass die Brüste spannen, dass der Körper schmerzt. Genau, alles so Dinge, die man nicht so gerne fühlt. Aber es gehört ein bisschen zur Menstruation dazu. Manche Personen haben das gar nicht, andere wieder extrem ausgeprägt. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
Früher hat es bei mir zumindest geheißen und sehr viele Frauen, die ich kenne, haben auch diesen Rat bekommen. Ja, wenn es dir schlecht geht, dann nimm halt die Pille. Wie ist die Einstellung zu dem heutzutage?
Die Pille gegen Menstruationsbeschwerden zu nehmen ist individuell, je nachdem, was Frauenärztin und Frauenarzt dazu sagen. Bei manchen kann es super helfen, Hormone zu nehmen, wenn die Beschwerden während der Regelblutung super krass sind und es schwierig ist auszuhalten. Bei anderen Personen kann man vielleicht andere Möglichkeiten finden, weil Hormone natürlich im Körper sehr viel machen und manche Personen haben super viele Nebenwirkungen davon. Das muss man auf jeden Fall gut ärztlich abklären und sie das gut durchdenken, wie das für einen selber passt.
Und hast du auch noch ein paar Informationen über Krankheiten, die Personen mit Uterus eventuell haben können oder wo man vielleicht auch achten kann darauf, was ist normal, welcher Schmerz ist normal und ab wann soll ich das vielleicht besser checken lassen?
Die Schmerzen während der Regelblutung sind voll individuell, aber man sagt immer so, wenn der Schmerz unerträglich wird oder wenn der Schmerz so krass ist, dass man eingeschränkt ist im Alltag, dann sollte man das auf jeden Fall abchecken. Es gibt jetzt bereits mehr Awareness gegenüber der Krankheit Endometriose. Endometriose sind einfach Entzündungsherde, die sich außerhalb der Gebärmutter befinden und dazu führen, dass Personen ultra viel Schmerzen haben. Und es ist noch immer voll schwierig, diese Endometriose zu diagnostizieren für Ärztinnen, beziehungsweise diagnostizieren sie sehr selten. Es gibt da noch keine Richtwerte, es gibt wenig, was man in der Hand hat, wo man weiß, das ist jetzt Endometriose. Aber es wird auf jeden Fall immer mehr, rückt es in die Mitte unserer Gesellschaft, dass die Krankheit da ist und dass Personen mit Endometriose super viel Schmerzen haben. Und da manchmal operative Eingriffe helfen können, aber auch nicht immer der Fall ist. Mhm. Das gehört auf jeden Fall noch mehr nachgeforscht und dem mehr Aufmerksamkeit geschenkt.
Und möchtest du selbst erzählen, was machst du, wenn du PMS hast oder wenn du menstruierst? Was sind so deine Tipps oder deine Vorgehensweise oder ist das immer verschieden?
Meine Tipps gegen PMS, dass ich dem ganzen Raum gebe, das ist natürlich voll schwierig, wenn man arbeitet oder wenn man in die Schule geht und andere Verpflichtungen hat. Ich habe dann immer Lust, mich sehr einzumurmeln, wenig Personen zu sehen und mir ein bisschen in meinem Leid zu suhlen. mir geht es dann besser, wenn ich dann 2 Tage zu Hause bin und Wärmflasche auf meinem Bauch habe. Und bei mir ist es zum Glück am ersten Tag der Regelblutung wieder ganz gut vorbei. Und davor weine ich manchmal auch ganz gern. Da stehe ich ja dazu, das finde ich gut. Ja. Wie bist du mit PMS und Sam? Wie ist dein?
Ja, gerade eine aktuelle Geschichte von gestern, als ich aufgestanden bin und die Haferflocken leer waren und es war eine Katastrophe, ich habe so geweint. Und die hat natürlich, mein Partner hat das verschuldet und er war natürlich dann mein Feind. Und ja, er hat dann auch nicht genau gewusst, was er sagen soll, aber ja, so geht es mir manchmal mit PMS.
Ja, in PMS-Zeiten hat man sehr viele Feinde dann oft sehr schnell. Und es ist aber ganz normal, ich höre in Schulen dann oft so, ja, das ist ja nur wegen der Regel und das ist so schlimm. Es ist natürlich schlimm, aber es ist auch voll okay. Und es gehört voll dazu. Und wenn man sich anschaut, was im Körper passiert, wenn Personen die Regelblutung haben, das ist eine Achterbahn der Gefühle. Und es ist krass, dass wir nur immer funktionieren in solchen Zeiten. Und es ist super herausfordernd, gerade noch für Personen in der Pubertät vielleicht, wo sowieso große Baustelle im Körper stattfindet und dann noch super viele Hormonschwankungen zu haben, ist mega herausfordernd und genau, vielleicht an alle Personen, die menstruieren und pubertieren. Ihr schafft es, es geht vorüber und es ist völlig okay, dass man sich da manchmal überfordert damit fühlt. Es ist auch nicht so leicht, alles zusammen.
Danke Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke Sam für die Einladung.